Ja, ich weiß nicht, ob das Ihnen schon mal widerfahren ist, dass Sie mal von einem Menschen zu einem Gottesdienst eingeladen worden sind, von einem Menschen, der selbst an Christus nicht glaubt. Ist das schon mal passiert, dass irgendein Mensch in Ihr Leben hineinkam, wo Sie ganz genau wissen, der glaubt gar nicht an Christus, an den lebendigen Gott und sagt, komm, wir gehen mal. Wir beide gehen heute mal zum Gottesdienst, meinetwegen zum Erntedankfest oder zum Auferstehungsgottesdienst. Ist das schon mal passiert bei Ihnen in Ihrem Leben? Ja, ich gucke so in die Reihen und ich sehe noch keine Reaktion. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns das so empfunden hatte, mal so eine Einladung überhaupt ausgesprochen bekommen zu haben. Aber das ist Jesus passiert. Jesus ist erstmal passiert, dass er von seinen Brüdern eingeladen wird zum einem Fest, an dem sie teilnehmen wollen. Und sie laden ihn ein, sie fordern sogar auf, ihn zu einem Fest zu gehen, zum Laubhüttenfest. Er sagt, du musst hingehen. Ja, dabei glaubten sie gar nicht an ihn. Ich glaube, das muss eine sehr interessante Situation gewesen sein für Jesus. Und dieser Text, der steht im Johannesevangelium, wir sind mittlerweile im 7. Kapitel. Im Johannesevangelium ist diese Begebenheit berichtet worden. Ich möchte diese Begebenheit lesen. Johannesevangelium Kapitel 7, Verse 1 bis 13, eine Einladung zum Fest. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe des Laubhüttenfestes der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch hassen, kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht je hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Da suchten die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, er ist gut, andere aber sprachen nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Ja, so eine ganz bescheidene Einladung zum Fest. Ich glaube, wir müssten diesen Text ein bisschen einleiten, etwas erklären, damit wir einen besseren Zugang finden. Dieser Textabschnitt ist in Wirklichkeit eine Vorbereitung für die Offenbarung der Person Jesu Christi. Das ist wirklich vorbereitend, ja. Und diesmal ist das eine nächste Konfrontation mit den Juden. Und immer wenn wir das Wort Juden im Text finden, dann ist damit die Regierung gemeint. Das ist die religiöse Regierung der damaligen Zeit. Also das Wort Juden bezeugt eigentlich von Menschen, die führen, die das Sagen haben. Geschwister, wenn wir in die Bibel gucken, in das Evangelium, stellen wir fest, dass das Evangelium nach Johannes so aufgebaut ist. Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir zum Text kommen, möchte gucken, wie wir zum Text kommen überhaupt. Wir sehen zum Beispiel erst einmal eine Tempelreinigung. Und die Bibelleser wundern sich, warum in Johannes Evangelium Tempelreinigung vorne steht und nicht wie bei allen anderen Evangelium hinten. Aber diese Tempelreinigung hat eine Absicht, denn nachdem die Tempelreinigung geschehen ist, ist Jesus unterwegs oder im Gespräch mit einem Theologen, mit Nikodemus. Und das Gespräch, das Thema dieses Gespräches ist nichts anderes, dass Jesus ihm beibringen möchte, Jesus ist das Opfer für die Welt. Wir müssen das mal zusammen erkennen, dass es, bevor Jesus sich offenbart dieser Welt, denn er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes, und diese Offenbarung geschieht mehrmals. Wir werden dort 7 Ich-Worte finden, aber immer dann, wenn eine Offenbarung stattfindet in der Bibel, in dem Johannesevangelium, gibt es eine kleine Einleitung, eine kleine Vorerklärung. Bei dem Gespräch von Nikodemus und Jesus war die Vorerklärung die Tempelreinigung, wo Jesus sagte, ich bin das Opfer für diese Welt. Und Johannes 3,16 ist genau der Punkt, wo wir genau lesen, dass Jesus sagt, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wenn wir weitergehen, dann lesen wir von Johannes den Täufer. Johannes gibt Zeugnis und jetzt kurz darauf begegnet Jesus einer Samariterin. Und beide, sowohl Johannes als auch das Gespräch mit der Samariterin, handelt sich um ein Thema. Jesus ist der Messias, er ist der Bräutigam. Somit merken wir, dass bevor ein großes Ich-Wort oder eine große Offenbarung Jesu kommt, gibt es immer eine Einleitung, es gibt eine Vorgeschichte dazu. Wir können weitergehen, bevor wir zum großen Kapitel 5 kommen, erleben wir zwei Heilungen. Die Heilung des königlichen Beamten zum Beispiel und die Heilung eines Mannes, der 38 Jahre krank gewesen ist. Und kurz danach lesen wir einen großen Dialog, wie Jesus zeigt, ich habe die Vollmacht. Ich habe die Vollmacht. Meine Worte haben die Vollmacht. Das schönste Wort in Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode in das Leben hindurchgedrungen. Also seine Worte haben Vollmacht. Sie haben Vollmacht für jetzt und auch für die Ewigkeit. Und dann kommen wir im Kapitel 6 zu einem ganz großartigen Erlebnis. Das Volk von ca. 5000 Männern haben die Möglichkeit mal, Jesus zu erleben als den Segen, als Gabengeber. Ja, Jesus ist derjenige, der das Brot vermehrt. Und Jesus, etwas später darauf, gleich im gleichen Kapitel, erleben wir, wie Jesus und die Jünger und das Volk vom Jesus bekommen die Lehre, Jesus ist das Brot dieser Welt. Und somit merken wir, dass immer dann, wenn eine große Offenbarung Jesu Christi kommt, gibt es immer eine Vorgeschichte. Ja? Auch unser Text ist eine Vorgeschichte zu der großen Offenbarung Jesu Christi, die gleich anschließend kommt. Wenn Sie heute Nacht, wenn Sie weiterlesen würden ab Vers 14, dann werden wir genau das lesen, worauf heute eigentlich der ganze Gottesdienst hingeht. Jesus ist das Licht der Welt. Und der Text, den wir heute gemeinsam studieren werden, das ist die Einleitung zu diesem Text. Jesus ist das Licht der Welt. Es ist eine Einleitung zu einer nächsten großen Offenbarung der Person Jesu. Und der Anlass dafür ist wieder ein Fest. Ja, immer dann, wenn Sie im Johannesevangelium über ein Fest lesen, dann können Sie wissen, es beginnt wieder was Neues. Diesmal ist es ein Laubhüttenfest. Und leider steht hier der Juden. Ein Laubhüttenfest ist nicht ein Laubhüttenfest der Juden, sondern ein Laubhüttenfest ist ein Laubhüttenfest des Herrn. Leider ist die Verschiebung im Laufe der Zeit leicht verschoben worden und es ist ein Laubhüttenfest der Juden geworden. Aber im wahren Sinne ist es ein Laubhüttenfest des Herrn. Und wir lesen hier, dass dieses Fest ist das letzte Wallfahrtsfest bei den Juden. Jeder Mann pilgerte dann nach Jerusalem. Es war eine Pflicht, es war ein Wallfahrtsfest. Es war ein Erntedankfest, Fest der Lese auch genannt. Man erinnerte sich an den Gottesschutz des Vaters in der Wüste. Man war voller Dankbarkeit. Es war ein Fest. Das Fest ist ein Zeichen, dass Gott selbst unter seinem Volk in der Wohnung gelebt hat. Also die Menschen haben mit dankbaren Herzen zurückgeschaut. Es war ein Fest der Freude. Es war ein Fest, da muss man sich vorstellen, es wurde gefeiert. Es wurde einfach ausgiebig gefeiert, es war ein Fest, der 8 Tage dauerte, darauf werde ich eingehen, wenn wir dann beim nächsten Text sind. Aber erst einmal ist es ein Fest der Freude und dieser Fest begann mit dem Vorabend. Und die Hausfrauen zündeten die Festlichter an und mit diesen Festlichtern, da merken wir schon die Parallele zum großen Wort, ich bin das Licht dieser Welt, das Jesus später sagen wird, mit diesen Festlichtern haben sie das Fest eingeläutet. Es gab einen Festgottesdienst und am ersten Tag gab es ebenfalls einen Festgottesdienst. Da wurden Psalmen gesungen, da wurde Tora gelesen, es wurde ein Dankgebet gesprochen. Am Sabbat wird das ganze Buch Prediger gelesen. Also das ist ein Fest der Freude, da ist ein Fest der Gemeinschaft. Man dankt Gott für die Ernte. Es herrscht wirklich eine fröhliche und dankbare Stimmung und man darf mit leeren Händen vor Gott nicht erscheinen. Gar keinen Fall. Und wenn wir diesen Hintergrund verstehen, dann verstehen wir jetzt auch den Hintergrund des Dialogs, was Jesus mit seinen Brüdern führt. Wir lesen in den Versen 2 bis 4, das sind Verse, wo die Brüder Jesu ihn auffordern, zum Fest zu gehen. Es sind Verse eines ungläubigen Herzens. Das lesen wir sehr, sehr deutlich in Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also alles, was da vorkommt, sind Worte der Menschen, die an Jesus persönlich nicht glauben, als ein Heiland, als ein Messias, als ein Retter, als ein Gott, der Fleisch geworden ist und die Macht hat, dass diese Welt zu retten. Das war alles nicht in ihren Herzen. Und dieser Unglaube natürlich macht auch falsche Bilder von Gott. Das ist so. Ein Unglaube macht falsche Bilder von Gott. Und der Glaube dagegen, der nimmt das Bild an, was Gott ihm anbietet. Und die Israeliten konnten Gott hören, aber nicht sehen. Gott sprach zu ihnen und sie sollten nach seinen Worten leben. Aber sie wollten lieber einen Gott, den man sehen kann, der aber nicht in das Leben hineinreden kann. Also das ist der Punkt, wo wir ganz anders denken. Ja, wir möchten lieber einen Gott, den wir sehen können, aber nicht in unser Leben hineinreden kann. Aber Gott ist genau andersrum. Den kann man nicht sehen, da kann man auch kein Bild von ihm machen. Aber er möchte gerne in unser Leben hineinsprechen. Und das ist der Unterschied. So machten sie sich das goldene Kalb, ein schöner Gott, glänzend und goldig, aber stumm und wortlos, also eben anspruchslos. Gott leugnen, das ist genau die Form des Atheismus, ist eine Sache. Aber Gott für sich benutzen, ist eine andere Form des Atheismus. Das ist genau das, was hier im Text auch passiert. Sie glaubten nicht daran, aber sie möchten gerne Jesus für sich, ja, geh hin und offenbare dich. Und so ist das bei uns auch. Wir machen uns unseren Gott und er soll uns bei unserem ich-süchtigen Streben nach Glück gerne helfen. Der soll er gerne helfen. Da gibt es zum Beispiel den Feuerwehrgott, der schnell kommen soll, wenn es brennt, aber besser ist es, man braucht ihn gar nicht. Da gibt es zum Beispiel einen Kindermädchengott, der sich im Hintergrund aufhält, aber für die Sicherheit der Kinder verantwortlich ist. Des Weiteren gibt es einen Planierraupengott, der die Hindernisse auf dem Weg zum Glück beiseite schieben soll. Oder einen Waschlappengott, der uns von Zeit zu Zeit vom Staub und Dreck des Lebens reinigt. Wir haben auch einen Drogengott entwickelt, der uns aus Trauer und Angst in Hochstimmung führt. Ja, es gibt auch einen Lückenbüßergott, der springt dann ein, wo wir nicht mehr weiter wissen. Ja. Es gibt auch einen Urknallgott, der einmal am Anfang alles in Gang gesetzt hat und sich dann zurückgezogen hat. Oder als Alternative dazu gibt es den Milchstraßengott, der als höheres Wesen irgendwo dazugehören darf. Das sind alles Bilder, die wir entwickeln als Menschen unterwegs. Und es gibt auch einen Dekorationsgott, der unsere Familienfeste und Lebenshöhepunkte wie eine hübsche Girlande verschönern soll. Sie können auch gerne einen Automatengott haben, der funktioniert, wenn man Glaube und Gebet reinwirft. Oder es gibt auch einen Wünscherfüllergott, der darauf wartet, bis er sich bei uns beliebt machen kann. Und das Letzte ist der Vorzeigegott, der in unserem frommen Leben die erste Geige spielt, aber am Dirigentenpult stehen wir und bestimmen die Einsätze. Das ist so das, was wir gerne machen. Und der Drang zu bestimmen zeigt, wer in unserem Herzen Gott ist. Das ist auch der Grund, warum die Brüder sagen, geh hin, mach dich auf, mach dich zum Fest. Aber je nach welchem Fest, schlagen Sie bitte mit mir Johannes 5, 1 auf, da lesen wir im Johannes 5, Vers 1, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und das ist auch ein Fest, wahrscheinlich auch ein Laubhüttenfest, aber je nachdem, welcher Fest das ist, kann man davon ausgehen, dass Jesus sich in Galiläa bis zu einem halben Jahr, ungefähr ein halbes Jahr aufgehalten hat. Der hat sich ungefähr ein halbes Jahr aufgehalten, weil im Kapitel 5, Vers 16 und 18 stellen wir fest, dass die Juden ihn töten wollten. Das lesen wir im Verse 16 bis 18. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Das ist übrigens der Text, worauf Jesus nachher im Kapitel 7 Bezug nehmen wird. Mein Vater wirkt, Jesus aber antwortete, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus so seinen Dienst ihn nach Galiläa verlagert hatte.
Das war wahrscheinlich der Grund, weil Menschen eben nach dem Leben getrachtet haben. Ich weiß es nicht, aber man kann, wenn man dem Johannesevangelium folgt, kann man das deutlich erkennen. Und das ist auch wahrscheinlich der Anlass, warum die Brüder nach dieser kurzen Einleitung in Vers 1, danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umhergehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Und wenn dann die Brüder dann so lange ihn beobachteten, wie er seinen Dienst in Galiläa ausrichtet, sagt er, hör mal, wenn du was gelten willst, dann musst du dich schon nach Judäa aufmachen. Und der Fest dafür, das war ein sehr guter Anlass dafür, das mal ihm auszusprechen, ja, ihn einzuladen, mal eine gewohnte Atmosphäre zu verlassen und dann runter nach Jerusalem zu gehen und am Fest teilzunehmen. Jetzt können wir den Zusammenhang besser verstehen. Die Brüder Jesu verstanden ihn nicht nur und sie glaubten auch nicht an ihn. Das ist eine ganz gefährliche Kombination. Aus diesen zwei Wörtern gibt es 4 Möglichkeiten, die man leben kann. Gott nicht verstehen und Gott nicht glauben. Daraus kann man 4 Möglichkeiten machen. Erste Möglichkeit ist, glauben und nicht verstehen. Heißt trotzdem folgen. Menschen, die Gott glauben, aber auch wenn sie ihn nicht verstehen, die folgen. Die zweite Möglichkeit ist, man glaubt Gott und man versteht ihn. Das ist Folgen mit Überzeugung. Man geht mit Überzeugung hinter ihm her. Die dritte Möglichkeit ist, nicht glauben und verstehen. Das geht gar nicht, das funktioniert nicht. Und die letzte Möglichkeit, das ist genau das, was die Jünger hier ausgelebt haben, ist nicht glauben und nicht verstehen. Und diese Möglichkeit führt dazu, dass man fordert oder verlangt. Und nun können wir die Verse 3 bis 4 super verstehen. Wenn wir jetzt lesen, da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich der Welt. Das sind Worte, die sehr fromm klingen, aber dahinter ist ein Herz, das weder versteht noch glaubt. Diesmal ist das kein Theologe. Es sind keine Gelehrten diesmal. Diesmal ist das keine Frau, die in ihrem Leben enttäuscht wurde ist und am Brunnen alleine steht. Nein, diesmal ist das kein Volk in der Wüste, das die Speisung 5000 nicht einordnen kann. Diesmal sind das die eigenen Hausgenossen, die Jesus nicht einordnen und ihm nicht glauben. Und ich dachte mir, wie fein, dass uns das Evangelium berichtet. Wie fein das ist, es gibt eine Diskussion mit einem Theologen, mit einer verehrten Frau, da gibt es eine Diskussion mit dem Volk, mit den Schriftgelehrten, mit den Juden und auch die Hausgenossen haben Jesus nicht begriffen und nicht angeglaubt. Was für ein trauriger Zustand. Es ist der stille Vorwurf in dieser Einladung. Willst du was gelten, dann zeige dich. Ich glaube, Menschen, die in den gleichen Umständen leben, die kennen solche Momente. Wenn du Christ bist, dann würdest du sowas jetzt nicht sagen. Wenn du Gott glauben würdest, würdest du das jetzt nicht tun. Das sind schwere Momente, die man erstmal so stehen lassen muss. Aber genau das widerfährt ja Gott. Willst du nicht ohne Frucht vor Gott erscheinen? Da geh hin und wirke Frucht. Denn Laubhüttenfest war ein Fest, wo man nicht mit leeren Händen erscheinen durfte. Und das ist eigentlich im Stillen, das ist ein Vorwurf, das ist eine Herausforderung, das ist nichts Frommes. Aber Geschwister, hier gibt es ein Prinzip. Man kann den Glauben an den lebendigen Gott nicht ausleben auf Basis der Worte der Menschen, die Gott nicht vertrauen. Man kann seinen Glauben nicht ausleben. Wenn Menschen in mein Leben hineinsprechen, die selber Gott nicht vertrauen, dadurch wird mein Glauben nicht gefördert. Es ist erstaunlich, wie Jesus hier reagiert. Es ist sehr erstaunlich darüber. Es ist ein ganz kurzer Dialog. Jesus spricht in Vers 6, jetzt Jesus erklärt seine Verzögerung zum Fest zu erscheinen. Er muss eine Stellungnahme abgeben, denn er kann ja nicht sagen, ich habe keine Lust oder so. Er musste dort erscheinen, weil Jesus von einer Frau geboren wurde nach Galater 4,4 und unter das Gesetz getan. Also war für ihn das zum Fest zu erscheinen bindend. Er konnte nicht sagen, nee, heute habe ich keine Lust, gehe ich nicht hin. Das ging nicht. Er hätte an Autorität verloren, er hätte die Beziehung zum Volk verloren, das wäre gar nicht gegangen. Das würde auch gar nicht von seinem Wesen aus herausgehen. Und so, Geschwister, ist das der Fall, dass Jesus dahin gehen musste. Aber der Text, den wir in Vers 6 lesen, der ist genau im Vers 8. Achten Sie mal darauf. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Und der Vers 8 ist genauso, der sagt, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und diese Aussage, die klammert den Inhalt etwas ein und sagt, was eigentlich Jesus sagen möchte. Ja? Jesus offenbart sich nach dem Plan seines Vaters und nicht nach dem Plan seiner Brüder. Diese Aussage kennen wir bereits von der Hochzeit zu Kana. Da ist Mutter, die zu ihm kommt und sagt, jetzt ist die Zeit, dir zu offenbaren, jetzt ist Wein alle, jetzt darfst du handeln, jetzt musst du handeln. Da musste Jesus sagen, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das ist die gleiche Aussage, die wir hier treffen. Wir können Gott nicht schieben, wir können Gott nicht in unsere Offenbarungswünsche pressen. Das funktioniert nicht. Das lesen wir in Kapitel 2, Vers 4 oder wir lesen das zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und diese hören werden, die werden leben. Da merken wir, dass Offenbarung Gottes Stunde und Zeit kennt. Oder Vers 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, eine Stimme hören werden. Wundert euch darüber nicht. Oder den Text, den wir jetzt lesen, aus Kapitel 7, Vers 6 und 8, da kommt der Text in Kapitel 7, Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte die Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und das Letzte, was ich zitieren möchte in diesem Zusammenhang, ist Kapitel 8, Vers 20. Diese Worte redete Jesus an den Gottesgasten, als er lehrte im Tempel und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und nur am Rande, wenn Menschen dabei denken, dass Jesus gerne seine Herrlichkeit offenbaren möchte, ja, so wie Mutter am Fest, doch zeig doch endlich, wer du bist. Wenn Jünger daran denken dass, und ihn herausfordern, geh und zeige, wenn du behauptest, ein Gottes Sohn zu sein, dann geh und zeige das. Wenn sie behaupten, dass Gott sich so präsentiert, dann haben sie die Offenbarung Gottes nicht verstanden. Das tun wir öfters auch nicht. Denn die wahre Stunde wird die Stunde am Golgatha sein. Das wird die Stunde sein, von der die ganze Zeit hier, die Stunde ist noch nicht gekommen. Das wird die Stunde sein, wo Gott sich offenbart. Das wird die Stunde sein, warum Paulus nachher in Philipperbrief 2, Kapitel 2, diese Erniedrigung von der Herrlichkeit Gottes zur menschlichen Verlorenheit zeigt. Er nahm seinen Platz, er starb für uns, für mich, nahm er Platz ein. Und das ist, Geschwister, dass wir erkennen dürfen, alles in dieser Welt läuft nach seinem Plan. Die Wahrheit macht unseren Glauben aus. Diese Wahrheit macht unseren Glauben aus. Alles läuft nach seinem Plan, alles. Es gibt nichts, was Gott entgleitet. Und dieser Inhalt des Glaubens ist der souveräne Gott. Es geschieht, was er will und zwar so, wie er will. Kein Mensch kann ihn greifen, kein Mensch kann ihn einengen, kein Mensch kann ihn drängen, kein Mensch kann ihn verändern oder fördern, das geht gar nicht. Es geschieht so, auch die Stunde am Golgatha, die ist genauso gekommen, wie sie kommen musste. Und nicht weniger, nicht früher und nicht später. Wenn wir an Gottes Souveränität festhalten, Geschwister, bekommt unser Glaube Ruhe. Das ist gerade heute so wichtig, dass unser Glaube nicht an den äußeren Umständen dieser Welt sich orientiert. Ja, und das ist sehr fatal, wenn wir etwas draußen erleben und versuchen, mit diesem Erlebten draußen die Bibel zu deuten. Das ist sehr fatal, sondern vielmehr müssen wir aus der Bibel heraus die Bibel deuten und dem Geschehen draußen eine Ordnung geben. Und genau das ist es, Geschwister, was die Sorge ist, wenn Menschen Unruhe erleben in ihrem Leben, dann ist es immer dann der Fall, wenn sie an den souveränen Gott nicht mehr glauben und nicht mehr sehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass heute Menschen, gerade Christen, so sehr an einen souveränen Teufel glauben als an einen souveränen Gott. Das ist so bitterlich. Nein, wir haben einen Gott, der regiert, der Gemeinde baut. Wir haben einen Gott, der wiederkommen wird. Das ist ein Gott. Und er sagt, seine Zeit ist noch nicht gekommen, aber die wird kommen. Und zwar so, wie er will, und zwar dann, wann er will. Und das ist eine Lektion, die Jünger hier lernen mussten. Und in Vers 6 sagt er den Jüngern, den Brüdern, eure Zeit ist alle Wege. Das Erscheinen der Brüder Jesu auf dem Fest hatte keinerlei Folgen. Gar keine. Weder für die Brüder noch für die Welt. Natürliche Menschen sind in dieser Welt systemkompatibel. Natürliche Menschen meine ich damit die Menschen, die jeder Mensch, der von einer Frau geboren worden ist, ist ein natürlicher Mensch. Ein Mensch, der Gott noch nicht begegnet ist, ist ein natürlicher Mensch. Und diese Menschen, die Gott nie erfahren haben, nie erlebt haben, das sind Menschen, die sind in dieser Welt systemkompatibel. Natürliche Menschen bilden keinen Unterschied, die sind gleich. Die stoßen auch nicht auf, die ecken auch nicht an. Die sind willkommen. Und das ist okay. Ohne Gott stehen wir auf alle auf denselben Nenner. Wir sind alle gleich. Wir haben dieselben Probleme, nämlich die Verlorenheit. Wir haben dieselben Ziele, nämlich die Selbstverherrlichung. Ja? Wir haben auch dieselben Ausgangslage, nämlich wir sind gefallene Kreatur. Ohne Gott sind wir alle gleich. Gott macht in unserem Leben den Unterschied aus. Jesus ist das Licht, das wird das Thema sein auf dem Laubhüttenfest. Das werden wir im nächsten Text, nächstes Mal etwas intensiver studieren, warum Jesus sich gerade das Wort Ich bin das Licht der Welt auf dem Laubhüttenfest präsentiert. Wenn Jesus in unser Leben eintritt, dann erscheint erst einmal unser Chaos. Und dieser Chaos, sagt Jesus im Johannes, im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 22, da sprach Jesus, denn von innen heraus, aus dem Herzen der Menschen, gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Bosheit, List, Ausschweifung, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft, alle diese bösen Dinge gehen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Dieses Böse, der Chaos, will gar nicht entdeckt werden. Und das sagt Jesus sehr deutlich. Die Welt kann euch nicht hassen. Es will gar nicht entdeckt werden, weil wir sind systemkompatibel. Das Böse dieser Welt hasst aber Jesus. Jesus deckt das Böse dieser Welt auf. Weil, warum? Weil unser Gott Geist ist. Unser Gott ist Liebe und unser Gott ist Licht. Und wenn Licht kommt, muss das Dunkel weichen. Überall dort, wo Gottes Licht scheint, zeigt er uns, dass unsere Werke böse sind. Wenn das Licht kommt, zeigt das Böse ihr wahres Gesicht, nämlich Hass. Jesus sagt hier in seinem Text, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Das ist das, was Licht herausfordert. Licht fordert heraus vom Bösen ihre wahre Identität, Hass. Geht ihr hinauf zum Fest, ich will noch nicht zu dem Fest hinaufgehen. Meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und ein Beispiel dafür, das greife ich ein bisschen voraus, möchte ich lesen im Kapitel 7, Vers 19 bis 25. Das ist ein Beispiel dafür, wie Jesus das Böse aufdeckt und überführt. Ja? Ein einfaches Beispiel, ab Vers 19 bis Vers 25. Habt euch nicht Mose das Gesetz gegeben und niemand unter euch tut das Gesetz? Warum sucht ihr mich zu töten? Das Volk antwortete, du bist besessen. Aber wir haben gerade gelesen, Kapitel 5, die suchen ihn zu töten. Und jetzt sagen die, du bist besessen. Es geht ja schlimmer, scheinbar. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein einziges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Mose hat euch durch die Beschneidung gegeben, nicht, dass es von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Moses gebrochen werde, was zürnt er dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Er sagt, richtet nicht danach, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Da sprachen einige aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Somit merken wir, dass die Identität des Bösen ist Hass, das ist Mord, Vernichten, Abschaffen, Entsorgen. Das ist das, was mit Jesus geschehen sollte. Nur das Einzige, was sie nicht wussten, dass wenn das geschieht, dann geschieht das so, wie er will. Und Geschwister, Jesus sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Es können nur Menschen leben, die aus der Vergebung Jesu leben. Menschen wie Sie und ich, wir können nur Licht in dieser Welt sein, wenn wir aus der Vergebung Jesu leben. Unser eigener Chaos muss vorab aufgedeckt werden, damit wir dieses Licht lieben, damit wir das schätzen. Diese Reinheit muss für uns natürlich werden. Und das ist eine Herausforderung auch für uns. Wie können wir ein Licht sein in dieser Welt? Dieser Text, den wir heute studieren, gibt das nicht her, aber im Römerbrief gibt es da gute Anweisungen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das Böse kann das nicht. Das Böse ist auf Hassen ausgerichtet. Es muss vernichten, es muss abartig füllen. Es geht nicht anders, auch wenn es liebevoll verpackt wird. Aber dahinter sind Motivationen, die sind ganz anders motiviert. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist unsere Chance, Licht zu sein in dieser Welt. Und das tut auch Jesus, indem er hingeht und bezeugt. Und das Letzte in auch Römer, denn die Liebe tut den Nächsten nichts Böses, indem wir selbst vom Bösen Abstand nehmen. Das ist unsere Möglichkeit, Licht zu sein in dieser Welt. Nur so können wir Licht sein. So wird unser Glaube auch attraktiv, indem wir genau das leben. Wir können natürlich viel theologisch über Jesus reden und die Bibel erklären und so. Aber ich glaube, da musste ich letzte Zeit nachdenken, ich glaube, dass unsere Väter vieles gar nicht so viel, die wussten vieles nicht, was wir wissen. Aber die haben Christus gelebt, wie sie konnten. Und das war ihre Stärke. Sie haben Licht gelebt. Und ihr Glaube war attraktiv. Auch wenn sie vielleicht keine Aussage treffen konnten, wie wir sie heute treffen können, indem wir so viele Sachen erklären können. Ja, wir können das mittlerweile. Die Freude am Herrn, am Fest, und das ist der Text, den wir jetzt, Entschuldigung, das wollte ich vielleicht einleiten, das ist der Text, den wir jetzt studieren werden, ab Verse 10 bis 13. Da merken wir, dass dieser Licht auch einen Unterschied schafft und eine Spaltung. Diese Spaltung wird sehr deutlich ab Vers 40. Da wird die Spaltung wiederkommen. Jesus spaltet nicht Böse, sondern er spaltet und hilft Menschen, Licht zu sein. Und da lesen wir, als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, es ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Ich glaube, die traurigste Nachricht dieses Verses ist, dass die Freude am Herrn, das ist das, was Fest sagen sollte. Der Herr hat uns getragen, ja? Er hat uns gesegnet, er hat uns Frucht gegeben, er war mitten unter uns. Wir freuen uns am Herrn. Diese Freude am Herrn, die war überschattet durch die Furcht vor den Juden. Die war abgedeckt, die war komplett in den Hintergrund geraten. Die Freude am Herrn war überschattet von der Furcht vor den Juden. Und das ist genau das, was der Hass macht. Hass operiert mit Furcht. Nicht mit Aufklärung, mit Furcht. Hass operiert mit Furcht. Man muss Menschen in Furcht versetzen, damit er reagiert so, wie ich es gerne hätte. Hass operiert mit Furcht. Hass muss unterdrücken. Menschen haben heute Angst, offen über Jesus zu reden, weil es kann auch Folgen kommen. Es kann Folgen kommen. Heute ist es so, dass wir einen Jugendlichen vor 18 Jahren strafrechtlich nicht heranziehen können, weil er nicht als erwachsene Person ist. Wir können ihn nicht strafrechtlich heranziehen. Wir können ihn schon, aber ganz anders wie eine erwachsene Person. Also wir können ein Kind nicht bestrafen für die Taten, die er tut. Aber wir überlassen einem Kind das Recht zu entscheiden bei der Geburt, welches Geschlecht er tragen soll. Das sind wir. Und dafür kann es Schwierigkeiten geben. Es darf nicht über Jesus gesprochen werden. Das Böse will, dass man über Gott, über Jesus nicht mehr spricht. Er soll verstummen. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir über Jesus nicht mehr reden? Dann redet er selber. Immer dann, wenn es scheinbar erreicht worden ist, dass man über Jesus nicht mehr spricht, dann redet er selber. Er erscheint auf dem Fest. Der nächste Text, der wird so herrlich sein. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf. Er ist da, er übernimmt das Wort und er redet. Er redet, wer er wirklich ist. Und er wird an der Menschheit diese Botschaft verkündigen und sagen, ich bin das Licht der Welt. Und eines Tages wird dieser Jesus in die Weltgeschichte reinsprechen. Er wird die Gemeinde drücken und über das Böse, das ihn nicht zum Reden, zum Sprechen lassen kommen wollte, wird er seine Zornschalen ausgießen. Eines Tages wird dieses Licht kommen. Eines Tages werden wir erleben, dass das, was wir heute im Glauben erfassen, dass das wirklich Wirklichkeit ist. Dieser Herr, unser Herr, mein Herr, und ich hoffe auch Ihr Herr, wird kommen und mitsprechen. Er wird seine Gemeinde entrücken. Wir werden dort eine Feier feiern, ein Hochzeitsmahl feiern. Wir werden wiederkommen, wir werden regieren mit ihm. Das übrigens ist das, was uns die kleinen Propheten sagen werden zum Teil. Es wird herrlich werden. Und in der Zeit, wo wir feiern werden, im Lichte des ewigen Herrn, wird Gott seine Zornschalen ausgießen über das Böse dieser Welt. Und solange das nicht geschieht, Geschwister, möchte Sie und mich erinnern an folgende Verse. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Lasst sich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und ich wünsche so sehr, dass wir heute innerlich eine Entscheidung treffen, Abstand davon, vom Bösen zu nehmen. Wir können den Herrn nicht zwingen, heute oder morgen sich zu offenbaren. Er wird sich so offenbaren, wie er möchte. Und dieser Glaube, das ist der Glaube, der uns Ruhe schenkt. Er wird das tun. Und solange das nicht geschieht, Geschwister, möchte ich uns ermutigen, das Gute, das Licht auszuleben. Gegeneinander, miteinander, in der Gemeinde, in der Familie. Bringt nicht das Böse in die Familie hinein. Die Gossensprache, ja, die Handlungen, die man so draußen erlebt. Bringt das nicht in die Familie hinein. Bringt das nicht in die Gemeinde hinein. Die Bibel sagt uns, denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Es hält Abstand vom Bösen. Das ist so gut. Lass uns das leben. Wir wollen uns am Licht orientieren und dieses Licht heute Morgen gemeinsam anbeten. Ich lade dazu ein, aufzustehen und das Licht gemeinsam anzubeten. Lieber Heiland, wir möchten dir von Herzen danken, dass du dich als Licht offenbarst und dass dieses Licht in unser Herzen, in unser persönliches Leben hineinleuchtet. Danke, lieber Vater, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit er mein böses, mein düsteres Herz erleuchtet. Danke, lieber Vater, dass du durch dein Licht zeigst, dass es Besseres ist, wofür man leben kann. Danke, Herr, dass du das Licht dieser Welt bist. Und ich möchte danken, dass du mein Licht bist. Danke, dass du erfahren und erleben dürfen. Und nun gibst du uns erleuchtete Augen des Herzens, die genau das erkennen, dass du das wahre Licht bist, die in dieser Welt reinscheint. Wir möchten dir bitten, dass du uns hilfst, Herr Jesus. Nimm unser Wissen an, über dich und von dir genau das zu leben. Menschen zu lieben und das Böse mit Gutem zu überwinden. Hilf, Vater, vom Bösen Abstand zu nehmen und somit in dieser Welt ein Licht zu sein. Danke, dass du kommst und danke, dass dieses Kommen ein Kommen sein wird, wo wir uns freuen werden. Jesus, wenn du kommst, so hilf uns, dass wir vor dir nicht mit leeren Händen erscheinen, sodass wir sagen können, wir haben Frucht gewirkt und bescheiden, aber wir haben getan, was wir tun konnten. Und darum bitte ich dich, Vater, für uns als Gemeinde, für jeden persönlich, gib, dass wir uns nach diesem Licht orientieren, nach dir, nach unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen.